Ihr könnt mit mir aufschlagen, Johannes Evangelium, Kapitel 1. Ich möchte euch heute Morgen einen Mann vorstellen, mit dem wir uns die nächsten paar Jahre beschäftigen werden, oder zumindest mit dem, was er geschrieben hat, nämlich den Apostel Johannes. Wir wollen uns, wie wir, bevor wir die Petrusbriefe durchgenommen haben, uns erstmal den Autor, den Petrus, angesehen haben, unser Leben, so wollen wir uns heute Morgen den Johannes ansehen. Johannes war der Sohn des Zebedäus und der Salome. Die Salome war die Schwester von Maria, der Mutter von Jesus. Also Johannes war der Cousin von Jesus. Ist ein bisschen versteckt in der Bibel, aber wenn ihr mitschreiben wollt, Matthäus 27, Vers 56, Markus 15, Vers 40 und Johannes 19, Vers 25, da könnt ihr das Puzzle zusammenbauen. Also Johannes war wer, der schon von klein auf vertraut war mit Jesus. Ich frage mich, wie das war, ein Familienfest mit Jesus zum Beispiel. Der perfekte Cousin. Wie muss es gewesen sein? Wir wissen auch von Johannes, dass er noch einen, zumindest einen Bruder hatte, einen älteren Bruder namens Jakobus. Und von Beruf waren die alle Fischer. Der Zebedäus, der Papa, hatte so ein kleines oder vielleicht größeres, mittelgroßes Fischereiunternehmen, in dem auch seine Söhne mitgearbeitet haben. Und dann hatte er noch ein paar Tagelöhner, die da mitgearbeitet hat. Also es war schon bisschen was Größeres, also nicht nur ein Familienbetrieb. Der Name Johannes bedeutet so viel wie der Herr ist gnädig. Das sehen wir auch in seinem Leben. Er hat ganz besonders den Herrn erfahren, ganz besondere Nähe zum Herrn erfahren dürfen. War auch der einzige Apostel, der eines natürlichen Todes gestorben ist, der alt werden durfte. Johannes, der Apostel, war ursprünglich ein Jünger von Johannes, dem Täufer. Und er war fasziniert von Jesus. Und wir können das nachlesen im Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 35 bis 39. Lass uns die mal zusammen lesen. Am folgenden Tag stand Johannes, das ist jetzt Johannes der Täufer, wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er, siehe das Lamm Gottes. Also seht hier, der ist wie dieses Opferlamm. Das Opfer Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Und Jesus wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagen zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Und sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Jünger sagen, wir wollen dich kennenlernen, Jesus. Und ich glaube, dass einer von diesen zwei Jüngern Johannes war. Andere war Andreas, der Bruder von Simon Petrus, wissen wir. Ich glaube, dass Johannes hier sagt, ich erinnere mich, als ich das erste Mal Jesus, der mir zwar vertraut war als Cousin, als ich ihn zum ersten Mal erkannt habe als das Lamm Gottes, als den Messias, als meinen Retter. Und ich sage, es war um die 10. Stunde ungefähr. Es war so ungefähr um 16 Uhr. Ich kann mich noch genau erinnern, schreibt Johannes hier viele Jahrzehnte später. Und dann sehen wir in Matthäus 4, wie Jesus den See von Genezareth entlang ging und da die Brüder mit ihrem Vater Zebedäus im Schiff waren und die Netze ausgebessert haben und er rief sie dort. Und wir lesen da, sie verließen sogleich das Schiff und folgten ihm nach. Wahrscheinlich erstmal für ein paar Tage oder für ein paar Wochen. Johannes ist ein Zeuge geworden von den ersten Wundern, die Jesus getan hat, wie er die Schwiegermutter von Petrus geheilt hat. Und dann hat er an diesem Tag noch ganz viele andere Wunder getan, hat zum ersten Mal die Macht Jesu gesehen. Und dann kommen wir zu Lukas 5. Vielleicht könnt ihr das mit mir aufschlagen. Lukas 5, wir werden ab Vers 8 lesen. Kennt die Stelle, das ist der große Fischzug von Petrus, nachdem er die ganze Nacht nichts gefangen hat, sagt Jesus, steigt in sein Schiff und sagt, komm, lass uns rausfahren zusammen und wirft dein Netz doch mal auf der anderen Seite aus und es war überfüllt von Fischen und dann ruft der Petrus den Zebedäus und den die Söhne, den Jakobus und den Johannes, zur Hilfe. Und gemeinsam bringen sie diesen Fang an Land. Und im Vers 8 lesen wir, als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon Petrus waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Das Wort an Simon Petrus hat auch für die anderen Jünger gegolten, sie folgten ihm nach. Waren die ersten in seinem Team, diese Fischer. Sie waren gehorsam, sie haben diesen Ruf Jesu gefolgt, sofort. Und dann in Markus 3, lass uns Markus 3 aufschlagen. Markus 3, Vers 16. Da beruft Jesus seine Apostel, die 12 Apostel, diese 12 Männer, die er so als den engsten Kreis um sich herum aufgebaut hat. Und da lesen wir im Vers 16, und er bestellte die 12 und er gab den Simon den Beinamen Petrus, der kleine Fels oder der Stein, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, und er gab ihnen den Beinamen Boanerges, das ist Söhne des Donners. Da haben wir so ein bisschen einen Einblick in die Persönlichkeit von Johannes. Er war ein Sohn des Donners. Wir würden vielleicht sagen, ein Zornpinkel. Er war einer, der aufbrausend war, der übereifrig war. Wir sehen das in Lukas 9, wie das zum Vorschein kommt. Da möchte er Feuer vom Himmel herabrufen auf ein samaritisches Dorf, weil die Jesus nicht aufnehmen wollten. Und Jesus weist ihn natürlich zurecht, dass es nicht seine Art ist und nicht sein Weg ist. Aber das war so der Jakobus. Bisschen so ein aufbrausender Kerl. Ich kann mich da ganz gut identifizieren mit ihm. Er war auch ehrgeizig. In Matthäus 20 sehen wir, wie sie zu Jesus kommen. Eigentlich schicken sie ihre Mama vor. Und sie fragt Jesus, ob nicht ihre Söhne, der Jakobus und der Johannes, zur Rechten und zur Linken Jesus sitzen dürfen in seinem Reich. Und Jesus sagt ihnen, das liegt nicht bei mir, das festzulegen. Und wahrscheinlich, als sie die zwei Verbrecher neben Jesus gekreuzigt gesehen hat, hat sie sich überlegt, warum habe ich da gebeten, dass meine Söhne zur Rechten und zur Linken sind. Auf jeden Fall, die anderen Jünger sind sehr unwillig geworden und war wieder mal ein Streit unter ihnen und Jesus hat es benutzt, um die Jünger zu lehren über die wahre Größe im Reich Gottes und was wahre Leidenschaft bedeutet, nämlich zu dienen. Nicht sich selbst groß zu machen und sich zu erheben, sondern zu dienen. Vielleicht sehen wir diesen Ehrgeiz und dieses Verlangen, der Erste zu sein und groß zu sein, auch in Markus Kapitel 13. als die zwei Brüderpaare, der Jakobus und der Johannes und der Andreas und der Petrus, zu Jesus kommen und so ein Insiderwissen haben wollen über die Zerstörung des Tempels. Wann wird das sein und was sind die Zeichen und wie wird das alles sein? Also wir sehen, der Johannes war auch wie der Petrus und alle anderen Jünger nicht perfekt, und das finde ich persönlich sehr ermutigend, denn ich bin weit davon entfernt, perfekt zu sein. Aber trotzdem hat Jesus ihn berufen. Wollte ihn gebrauchen. Hat ihn berufen, nicht nur Teil dieser 12 Apostel zu sein, sondern sogar noch in diesem inneren Kreis der drei, nämlich Petrus und Jakobus und Johannes, die Jesus immer wieder ganz besonders zur Seite genommen hat für ganz besondere Ereignisse. Johannes war mit Petrus und Jakobus auf dem Berg der Verklärung, hat beobachtet, wie Jesus verherrlicht worden ist und Vorgeschmack auf die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und er war mit Jesus im Garten Gethsemane, wo er wieder die drei mitgenommen hat und gesagt hat, betet mit mir, wacht und betet. Sie haben gepennt, war das apostolische Gebetstreffen, haben versagt. Sie noch die besonders enge Beziehung, die Johannes mit Jesus hatte beim letzten Abendmahl, als Johannes an der Brust des Herrn gelehnt war. Er war dabei beim Verhör von Jesus und er war dort unterm Kreuz. Und Jesus hat dem Johannes seine Mutter anvertraut, dass er sich um sie kümmert. Und nach der Auferstehung läuft er mit Petrus zum Grab von Jesus und er ist der erste der Apostel, der das leere Grab sieht. Und er ging hinein, lesen wir dort, und er sah und er glaubte. Und dann war er auch bei verschiedenen Erscheinungen von Jesus anwesend, nachdem er auferstanden war. Als sie am See Genezareth waren und Jesus ihnen ein Frühstück bereitet hat, dort am Ufer, Jünger waren im Boot fischen, da sah Johannes den Herrn und er ist der Erste, der ihn erkennt. Und wir sehen auch da, er folgt ihm nach. Also wir sehen im Leben von Johannes eine Vertrautheit mit Jesus, eine besondere, eine Intimität, eine Nähe zu ihm. Und das hat ihn verändert. Vom Donnersohn, von dem Zornpinkel zum Apostel der Liebe, als der ist der Johannes bekannt geworden. Und wenn wir seine Briefe lesen, sein Evangelium schon, aber auch seine Briefe besonders lesen, 42 Mal spricht Johannes allein im ersten Johannesbrief über Liebe. Apostel der Liebe. Da hat eine Veränderung stattgefunden. Und das ist wunderbar. Ich kann mich da gut damit identifizieren. Nicht, dass ich unbedingt schon der Apostel der Liebe bin, aber ich war früher ein sehr aufbrausender, zorniger, junger Kerl, der ständig explodiert ist und anderen und mir selbst das Leben sehr schwer gemacht hat. Und Gott sei Dank, das ist was, wo Jesus mich schon zumindest so einen großen Teil verändert hat. Das hat Jesus verändert. Als ich Frieden mit Gott gefunden habe durch Jesus, habe ich irgendwie auch Frieden gefunden in meinem Herzen. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh, bist schon lange nicht mehr explodiert. Das ist eigentlich eine wunderbare Lebensqualität, wenn Gott Frieden bringt in ein Leben. Und so, Jesus verändert uns. Und der Schlüssel zur Veränderung ist nicht unsere eigene Kraft. Nicht, dass wir versuchen, unser Leben krampfhaft zu reformieren, sondern der Schlüssel für Veränderung in unserem Leben ist das, was wir im Leben von Johannes sehen. Nämlich, dass wir nahe bei Jesus dranbleiben und dass wir ihn lieben. Und wenn wir ihn betrachten, dann geschieht die Veränderung automatisch in unserem Leben. Im 2. Korintherbrief sehen wir das Kapitel 3, Vers 18. Da heißt es, wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Vielleicht kennt ihr den Begriff Sozialisation. Bedeutet einfach, dass wir geprägt werden von Menschen, die uns wichtig sind. In der Soziologie spricht man von den signifikanten Anderen. Ich habe Soziologie studiert, mich interessiert das, vielleicht euch weniger. Aber der Punkt ist einfach, dass wir geprägt werden von Menschen, die uns wichtig sind, also Kinder von ihren Eltern zum Beispiel. Und wir werden zu einem gewissen Grad so wie die Menschen, die uns wichtig sind, wie die Menschen um uns. Also wenn wir liebevoll und treu und barmherzig werden wollen, dann ist es gut, wenn wir Beziehungen mit Menschen pflegen, die so sind. Liebevoll und treu und barmherzig. Und wenn du zu all dem werden willst, was du potenziell sein kannst als Mensch, dann brauchst du mit jemandem eine Beziehung, der so ist. Zum Beispiel mit Jesus. Er ist der Einzige, er ist der perfekte Mensch, er ist der vollkommene Mensch. Und wenn ich Beziehung mit ihm pflege und Freundschaft mit ihm pflege, da beginnt dieser Heiligungsprozess. Das ist was, was Gott in uns wirkt durch seinen Heiligen Geist. Chuck Smith, Gründer von Calvary Chapel, hat mal gesagt, dass wir Christen weniger sind wie eine Fabrik, wo wir schaffen, schaffen, schaffen. Und wir sind mehr wie ein Garten, wo etwas wächst, die Frucht des Geistes in unserem Leben. Ganz natürlich, wenn wir Gemeinschaft mit ihm pflegen. Also wir schauen seine Herrlichkeit an und er verwandelt uns in das Bild von Jesus Christus. Das ist der Schlüssel zur Heiligung. Und Johannes spricht auch viel über Liebe, weil er so sehr geliebt wurde. Das hat abgefärbt und er wurde zu dem Apostel der Liebe. Die Tradition der Kirchengeschichte sagt uns, dass Johannes die letzten Jahre seines Lebens in Ephesus verbracht hat und je älter er wurde, desto einfacher wurde seine Botschaft. Ist eine schöne Sache eigentlich. Und weil er wegen seinem Alter nicht mehr lange Reden halten konnte, sie haben ihn herumgetragen von Gemeinde zu Gemeinde und er hat immer dasselbe gesagt. Er hat gesagt, meine teuren Kinder, liebt einander. Und das war's. Und als die Leute ihn gefragt haben, warum sagst du immer dasselbe, hat er gesagt, es ist Gottes Gebot. Und wer dies hält, der tut genug. Liebt einander. Ich mag das, ich will so sein. Wir alle sollen so sein, wenn wir älter werden, dass unser Glaube, unser Vertrauen auf den Herrn einfacher wird. Unsere Tendenz dazu ist es, glaube ich, komplizierter zu machen. Je mehr Erkenntnis wir bekommen, desto komplizierter werden wir oft. Wir werden so verkopfte Theologen. Ist eine Gefahr. Nee, je größer unsere Erkenntnis von Jesus wird, desto einfacher soll eigentlich unsere Beziehung mit ihm werden, desto natürlicher und desto einfacher unser Vertrauen auf ihn. Es ist Reife. Also einfach das Ausleben, was wir lernen und das tun, was wir lehren, so wie Johannes es getan hat. Er war einfach der Jünger, den Jesus liebte. Und er hat begriffen, dass Jesus es einfach gemacht hat. Er hat gesagt, ganze Wille Gottes, alles ist zusammengefasst in dem einen. Erstens, du sollst Gott lieben mit allem, was du bist. Und dann lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Und wer das hält, der tut genug, sagt Johannes. Das ist es eigentlich, worum sich unser Leben dreht. Und wenn wir es zusammenfassen wollen, das eine, was den Johannes besonders auszeichnet, was sein Leben besonders geprägt hat, ist, dass er wusste, dass Jesus ihn liebt. Immer wenn er sich selbst erwähnt hat, im Johannesevangelium bezeichnet er sich selbst als den Jünger, den Jesus liebte. 5-mal. Das war der Schlüssel in seinem Leben. Er wusste, dass Jesus ihn liebt. Weißt du das heute Morgen? Bist du dir bewusst, dass du der Jünger bist, den Jesus liebt? Es ist eine Tatsache, Jesus liebt dich, Manfred. Und Jesus liebt dich, Michael. Und Jesus liebt dich, Sarah. Und Jesus liebt dich, Gabi. Jesus liebt dich. Weißt du das ohne geringsten Zweifel? Nicht nur da oben, sondern wirklich im Herzen, dass Jesus dich liebt, dass du geliebt bist von Gott. Das ist so was Tiefes, das ist so eine wichtige Wahrheit. Ich glaube, Karl Barth wurde mal gefragt, nicht, dass ich theologisch mit dem in allem übereinstimme, aber wurde mal gefragt, was die tiefste Wahrheit ist. tiefste Erkenntnis, sondern er hat gesagt, Jesus liebt mich. Ich weiß nicht genau, wie es geht, ich weiß auf Englisch. Ne? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Also Jesus liebt mich, ich weiß es gewiss, denn die Bibel sagt es gewiss, ja, so irgendwie. Jesus liebt mich, ich weiß dies, denn die Bibel sagt gewiss. Das ist die tiefste Erkenntnis, das ist tief. Und Leute, nur das, wenn wir das wirklich begreifen, wie sehr Gott uns liebt, wie sehr Gott uns schätzt, nur das wird uns Sicherheit geben, die Sicherheit geben, die wir brauchen, um wirklich frei zu sein, dass wir wirklich wir selbst sein können. Und zweitens wird uns das nur die Zuversicht geben, zu ihm zu kommen, auch wenn wir versagt haben. Und drittens wird uns das Vertrauen geben, Schritte im Glauben zu machen, weil wir wissen, er liebt mich. Und wenn er zu mir spricht in meinem Leben, dann ist es das Beste. Und wenn er sagt, folge mir nach, dann folge ich ihm nach. Es wird uns viertens die Angst nehmen, Fehler zu machen. Das ist oft was uns zurückhält. Wir brauchen keine Angst vor der Zukunft zu haben. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 18 schreibt Johannes, Furcht ist nicht in der Liebe, vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wer sich fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Also ich glaube, fünftens, wenn wir wissen, dass Jesus uns liebt, nur das wird uns befähigen, ihm ganz nachzufolgen und unser Leben niederzulegen. Weil sonst, wenn wir daran zweifeln, und ich glaube, das ist eine Haupttaktik des Teufels, dass er uns zum Zweifeln bringen will, dass Gott uns wirklich liebt, dass er es wirklich gut meint mit uns in unserem Leben. Und wenn ihm das gelingt, wenn er diese Zweifel in unser Herz sieht, dann werden wir nicht ganz bereit sein, alles hinzugeben, ihm ganz nachzufolgen. Das ist wie in der Ehe. Gott hat den Männern gesagt, als den Leitern der Familie, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Und wenn das so ist, dann wird es der Frau leicht fallen, sich leiten zu lassen, nachzufolgen, mitzugehen mit ihrem Mann. Wenn sie sich nicht geliebt fühlt, wird ihr das eher schwer fallen. Wird sie dagegen kämpfen, weil wer weiß, ich meine, wenn der eine blöde Entscheidung trifft, wird er unser Leben ruinieren und ich bin jetzt sicher, wird er zu mir stehen. Aber wenn wir uns geliebt wissen, dann ist es viel, viel einfacher, sich einzulassen auf eine andere Person. Und so ist es mit Gott. Wenn wir das begreifen, dass er uns unendlich liebt, dann wird es nicht schwierig sein, uns selbst zu verleugnen und ihm täglich nachzufolgen, alles zu geben für ihn. Weil mir seine Liebe den Rückhalt gibt. Auch andere zu lieben, mich selbst zu verleugnen und andere zu lieben, weil ich weiß, Gott wird sich um mich kümmern. Und Johannes sagt uns in 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist der Punkt. Wir können nicht wirklich lieben aus uns selbst, sondern nur sehr begrenzt. Weder Gott noch andere Menschen könnten wir lieben, wenn wir nicht zuerst von Gott geliebt sind. Ihr wisst es, dass es unser Leben verändert, wenn wir geliebt werden. Erinnert ihr euch noch dran, als ihr mal einen Korb bekommen habt von dem Mädel oder dem Jungen, in den ihr verliebt wart? Wie ging es euch da? Nicht so gut, ne? Da läuft der Tag ganz anders. Irgendwie, du bist gereizt, trittst den Hund auf den Weg, zur Haustür raus, bist frustriert mit den Kollegen, weil... Alles mies, ne? Es gibt so diese Schafkarte. Alles, ich weiß nicht genau. Wie steht? Alles ist doof, genau. Alles ist doof. Das ist doof, das ist doof, das ist doof. So läuft unser Leben, wenn wir uns nicht geliebt fühlen. Oder wenn wir uns abgelehnt fühlen. Alles doof. Auf der anderen Seite, wenn du verliebt bist, sie liebt mich. Und das Auto springt dann an morgen, sagt, gehst du halt zur Arbeit und du pfeifst ein Lied, wenn du zur Arbeit läufst und der Chef sagt, du bist zu spät, du bist gefeuert. Ah ja, okay, sie liebt mich. Macht einen Unterschied. Gott liebt dich. Es macht einen Unterschied in unserem Leben. Das soll unser Leben prägen. Es gibt uns auch die Hoffnung, in schwierigen Zeiten auszuharren. Und auch wir Christen gehen durch schwierige Zeiten, durch die Höhen und Tiefen des Lebens, ganz normal, wie alle anderen. Aber das gibt uns die Hoffnung, auszuharren, selbst wenn ich es nicht verstehe. Es ist ein Frieden, der das Verstehen übersteigt. Weil wir kennen Römer 8. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Ich meine, das ist so ein kleiner Vorgeschmack, was Tiefen sein können im Leben eines Christen. Drangsal, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Gefahr, sind wie Schlachtschafe. Aber Paulus kann sagen, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Und wir dürfen sogar wissen, Römer 8, Vers 28, dass denen, die Gott lieben, er alles zum Guten mitwirken wird, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und das gibt uns eine Hoffnung, das gibt uns eine Sicherheit für unser Leben. Ich glaube, siebter Punkt, wenn wir uns wirklich geliebt wissen von Gott, dann werden wir ihm auch gerne gehorchen. Weil wir wissen, er meint es gut mit mir. Und das, was er mir sagt in seinem Wort, das ist eigentlich das Beste für mein Leben. Seine Motivation, warum er mir sagt, was er sagt, ist Liebe, weil er es gut mit mir meint. Achtens, eine Liebesbeziehung wird uns befähigen, ein reines Leben zu führen. 1. Johannes 2, Vers 15, wenn jemand die Welt liebt, sagt Johannes, dann ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Also wenn ich den Vater liebe, dann werde ich mich von der Welt fernhalten, weil ich habe was viel Größeres, ich habe was viel Schöneres in ihm. 1. Johannes 4, Vers 16, da sagt Johannes, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Woher wissen wir? Woher weißt du? Wie erkennen wir, dass Gott uns liebt? Erstens aus seinem Wort. Er sagt es uns. Aber zweitens, er sagt es uns nicht nur mit Worten, sondern er sagt es uns auch mit Taten. Johannes schreibt im 1. Johannes 3, Vers 18, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Wahrer Liebe genügt es nicht, sich nur in Worten auszudrücken, sondern tut es durch Taten, bringt Opfer für den Geliebten. Und Gott ist Liebe und deswegen hat er das größte Opfer für uns gebracht. Er hat nicht gesagt, hey, ich muss nichts tun, du musst mir glauben, dass ich dich liebe, obwohl ich nichts tue, um es dir zu beweisen. Ich meine, er hätte es tun können. Wenn wir nur Gottes Wort hätten, das sollte uns eigentlich genügen. Aber 1. Johannes 3, Vers 16, hierin haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Und Johannes war ganz nah dran, er stand unterm Kreuz. Und so, wenn du wissen willst, wie sehr Gott dich liebt, schau aufs Kreuz. Schau nicht auf deine Umstände, schau nicht auf das, was andere sagen, schau aufs Kreuz. Da ist Gottes Liebe demonstriert. Jesus selbst hat gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ist die größte Liebe, sein Leben zu geben für wem anderen. Und wir verehren Menschen, die bereit sind, das zu tun, die bereit sind, ihr Leben für andere aufzuopfern. Ich habe so einen entfernten Verwandten, der war in Österreich beim Bund und der hat eine Geschichte erzählt mal von einem jungen Oberst, die haben so Handgranatenübungen gemacht und irgendeiner hat die Handgranate fallen lassen und der hat sich auf die Handgranate geworfen und hat dadurch seine ganze Kompanie hier vom Tod bewahrt. Also er hat diese Explosion aufgefangen und er ist gestorben natürlich, aber seine Soldaten haben sie überlebt. Er hat sich aufgeopfert für die anderen und ich glaube, haben ihm ein Denkmal gesetzt. Ich meine, wir verehren solche Menschen. Oder denkt an eine Mutter, die in ein brennendes Haus reinläuft, um ihr Baby zu retten, und sie opfert sich selbst auf dadurch. Wir verehren solche Menschen, aber Jesus hat viel mehr getan als nur das. Ich meine, er musste nicht sterben. Dieser Offizier und die Mutter, die werden sowieso irgendwann gestorben. Jesus war ohne Sünde. Er hätte vom Berg der Verklärung direkt in die Herrlichkeit gehen können. Er hätte nicht an den Kreuz gehen müssen. Aber er hat es nicht getan, weil er dich liebt. Deswegen ist er an den Kreuz gegangen. Und wir haben das nicht verdient. Ich meine, Mutter oder Eltern, ich weiß es, haben viel Freude an ihren Kindern. Wir bekommen was von denen. Und ich denke, dieser Offizier hat die Loyalität von seinen Soldaten vielleicht genossen. Aber wenn wir an uns denken, wir waren in Rebellion gegen Gott. Wir waren seine Feinde. Er war uns egal. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und so größere Liebe als einer, der für seine Freunde stirbt, ist einer, der für seine Feinde stirbt. Und das ist eine tiefe Wahrheit. Wann hat Jesus begonnen oder Gott begonnen, dich zu lieben? Nachdem du dich bekehrt hast? Nachdem du dich entschieden hast, ihm nachzufolgen? Nee, er ist vor Grundlegung der Welt hat er sich entschieden. Als du noch ein Sünder warst, als du ihn noch abgelehnt hast, ist er für dich gestorben. Und er hat dich gelebt und er hat dich zu sich gezogen, hat dir einen Hunger in dein Herz gelegt, dir die Augen geöffnet für das, was er für dich getan hat. Und deswegen lieben wir ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn wir sterben, dann verlassen wir einen Ort, der nicht wirklich perfekt ist, oder? Aber Jesus hat die Herrlichkeit verlassen, um uns zu erlösen. Philipperbrief Kapitel 2. Er war Gott gleich, aber er hielt es nicht fest, Gott zu sein, und nahm Knechtsgestalt an, wurde Mensch. Und indem er dem Menschen gleich geworden ist und Gestalt einen Menschen erfunden, wurde erniedrigt er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Und wir wissen viel zu wenig über den Himmel, dass wir uns das überhaupt vorstellen können, was für ein Schritt das war, den Jesus da getan hat. Wir können dieses ungeheure Opfer von Jesus gar nicht wirklich verstehen. Stell dir vor, du würdest eine Ameise werden, um irgendeine Ameisenkolonie zu retten. Dein Haus gegen einen Hügel, Ameisenhügel eintauschen. Dein Schnitzel gegen irgendwie, was denn was, Ameisen essen. Irgendwelche Blätter eintauschen. Oder vielleicht noch irgendwas Schlimmeres. Irgendwie tote Insekten rumtragen. Das wäre nichts im Vergleich zu dem, was Jesus auf sich genommen hat. Es war viel radikaler, von Gott zu Mensch zu werden. Die Herrlichkeit im Himmel zu verlassen und auf diese Welt zu kommen. Das war viel radikaler, viel größer. Also schau aufs Kreuz, da siehst du die Liebe Gottes demonstriert. Eine größere Liebe als jede andere Liebe, die wir kennen. Und wenn Gott dich geliebt hat, wie es in Römer 5 heißt, als du noch sein Feind warst, wie viel mehr kannst du dir gewiss sein, dass er dich heute liebt, jetzt wo du sein Kind bist und sein Jünger bist. Wie viel mehr wird er jetzt in deinem Leben wirken und gute Dinge tun und dir nahe sein und dich tragen und dir vergeben und dich gebrauchen und dich lieben. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten, sondern einer, der in aller Weise, wie wir versucht wurden, aber ohne Sünde. Und deswegen sagt uns der Schreiber des Hebräerbriefs, lass uns mit Freimütigkeit, mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit finden und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Mit Zuversicht zu ihm, weil wir wissen, er liebt uns, er tritt für dich ein. Und Johannes sagt uns, wenn wir gesündigt haben, dann haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, uns zu reinigen von jeder Ungerechtigkeit. Und er lehrt dich durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. Er wird uns in die ganze Wahrheit leiden. Er stärkt dich. Philipper 4,13, alles vermag ich in ihm, der mich kräftigt. Er züchtigt dich, wie der Vater seine Kinder, die er lieb hat, züchtigt. Hebräer 12, er reinigt uns. Johannes 15, er wohnt in uns durch den Heiligen Geist. So sehr liebt uns Gott. Und wie sehr liebt dich Gott, der Vater? Jesus spricht darüber in Johannes 17, dieser wunderbaren Stelle. Ich freue mich schon, ich bin begeistert davon, dass wir das Johannesevangelium studieren. So wunderbare Stellen. Johannes 17, Verse 22 bis 23. Da betet Jesus zum Vater und er sagt, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Den Jüngern, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Das ist unglaublich. Lass dir das mal auf der Zunge vergehen, dass der Vater dich liebt, so wie er Jesus lebt. Dass wir in Jesus hineingenommen sind, in diese größte Liebesbeziehung, die es überhaupt gibt, in der Dreieinigkeit zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Der Vater liebt dich so, wie er Jesus lebt. Unvorstellbar, oder? Wie kann das sein, dass Gott, der Vater, den einzig eingeborenen Sohn liebt und mich genauso liebt als adoptiertes Kind wie ihn? Es gibt diese Geschichte von zwei Brüdern, die sich in der Schule einschreiben lassen und werden gefragt nach ihrem Geburtstag und der eine sagt, ja, ich bin am 25.01. geboren und der zweite sagt, ja, ich bin am 2.03. geboren im selben Jahr. Und die Sekretärin sagt, hey, wie gibt's es? Wie kann das sein? Das geht doch nicht. Und die sagen, naja, die Wahrheit ist, einer von uns beiden ist adoptiert. Und die Sekretärin fragt, welcher? Und die Antwort ist, wir wissen es nicht. Wir haben unseren Papa gefragt, aber er hat gesagt, er hat uns beide so lieb, dass er es vergessen hat, wer der Adoptierte und wer der leibliche Sohn ist. Und das ist die Liebe, nicht, dass Gott vergesslich ist, aber das ist die Liebe, die Gott, der Vater, zu dir hat. Lieb dich so sehr, wie er Jesus, den Sohn, liebt. Wir sind Miterben mit Jesus. Und so schauen wir aufs Kreuz und wir sehen seine Liebe. Sehen, er liebt mich und deswegen können wir ruhen in seiner Liebe und wir können rausgehen und Zeugen sein wie der Johannes und wir können alles für ihn geben. Wir können Verfolgungen ertragen. Wir können andere lieben, selbst wenn nichts zurückkommt, weil wir wissen, er liebt mich. Wir können bei ihm aufdanken. Er ist bei mir. Also wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir reagieren auf seine Liebe. Das ist der Schlüssel für Heiligung. Nicht, dass wir krampfhaft versuchen, äußerlich Gottes Gebote zu halten, sondern dass wir verliebt sind in ihm. Wie können wir ihm zeigen, dass wir ihn lieb haben? Jesus hat gesagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Das ist, was er will unser Herz eigentlich, das ist, worum es ihm geht. Und wie haben die Jünger das gemacht, wie haben sie ihn geliebt? Ja, sie waren verfügbar für ihn, sie waren sogar bereit, für ihn zu leiden. Waren hingegeben in ihrem Dienst für ihn. Hatten ein Herz für die Verlorenen, haben die frohe Botschaft verkündigt, überall wo sie hingekommen sind. Sich gebrauchen lassen von ihm. Haben die Geschwister geliebt. Wir können an die Frauen denken, die Jesus mit ihrer Habe gedient haben. Also wenn wir zum Herrn über alles, jeden Bereich unseres Lebens machen, alles was wir tun, für ihn tun. Wenn wir ihm unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit schenken, wir haben nicht viel, was wir ihm geben können. Wir können uns ihm nur zurückgeben. Ihm unser Herz geben als Liebesbeweis. Wie ging es mit Johannes weiter? Wir sind zu Pfingsten war er mit in dem Obergemach mit den anderen Jüngern. Er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er wurde zu einer führenden Persönlichkeit in der frühen Gemeinde. Wir sehen das in Galater 2, Vers 9. In Apostelgeschichte 3 geht er in den Tempel zusammen mit Petrus und da sitzt dieser Mann, der lahm war von Geburt, der wird geheilt. Großer Volksauflauf, sie predigen, werden ins Gefängnis geworfen, dafür Engel befreit sie. Apostelgeschichte 8 wird er von den Aposteln zusammen mit Petrus nach Samaria gesandt, zu der Erweckung dort und sie legen den Jüngern die Hände auf und sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Apostelgeschichte 12 sehen wir, dass der ältere Bruder von Johannes der Jakobus hingerichtet wird durch König Herodes. Der Jakobus war der erste Märtyrer der Kirchengeschichte. Interessant, sein Bruder, der Johannes auf der anderen Seite, wie gesagt, war der einzige Apostel, der einen natürlichen Tod gestorben ist. Tradition sagt uns, dass er kurz vor 70 nach Christus, also kurz bevor Jerusalem durch die Römer zerstört wurde, dass er nach Ephesus gezogen ist, zusammen mit Maria, der Mutter des Herrn, für die hat er gesorgt. Dass er dort in Ephesus ein Leiter war, Pastor, wenn wir so sagen wollen, der Gemeinde, auch der umliegenden Gemeinden, die betreut hat. Da hat er sein Evangelium geschrieben, seine drei Briefe geschrieben. Und dann kam die Christenverfolgung unter Kaiser Domitian und Johannes wurde verhaftet, wurde nach Rom gebracht und dort wurde er im Kolosseum in einen Kessel gesetzt und mit kochendem Öl übergossen. Aber das hat ihm nichts ausgemacht. War erstaunlich natürlich. Und der Kaiser hat ihn auf die Insel Patmos verbannt. Und dort hat er die Offenbarung empfangen. Es ist interessant, dass die Offenbarung ja geschrieben ist an die Gemeinde in Ephesus und die umliegenden Gemeinden, wo der Johannes gedient hat. Dann nach dem Tod des Kaisers ist er wieder zurück nach Ephesus und hat weiter unermüdlich in Liebe den Geschwistern da gedient, den Gemeinden. Und dann ist er in Ephesus oder in der Nähe von Ephesus eines natürlichen Todes gestorben. Johannes ist der Autor des Johannesevangeliums und von drei Briefen und von der Offenbarung. Der griechische Stil von der Offenbarung ist ganz anders als in den Briefen. Schlechter von der Grammatik her und so weiter. Deswegen sagen manche, ja, Johannes hat Evangelien nicht geschrieben oder die Briefe. Aber es ist eine ganz andere Literaturgattung, die Offenbarung. Und als er die Evangelien und die Briefe schrieb, hatte er auch Unterstützung. Er war der Pastor, er hatte Leute, die ihn unterstützt haben. Wahrscheinlich hat er sie diktiert. Und dann in der Offenbarung war er allein. Alter Mann. Und ich denke, wir brauchen nicht viel mehr, um die Unterschiede zu erklären. Hat er selber geschrieben. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 10 Minuten haben wir noch. Lass uns noch kurz ein Intro machen zum Johannesevangelium. Bevor wir dann nächste Woche hier in die Details reingehen. Das Johannesevangelium ist ein extrem wertvoller Augenzeugenbericht. Ich meine, wenn wir uns das vor Augen halten, dass Johannes ein Jünger war, der von Anfang an mit Jesus unterwegs war, der ganz nah an Jesus dran war und der bei allen Schlüsselereignissen ganz nah dran war. Bei der Auferweckung der Tochter des Jairus hat Jesus nur die drei mitgenommen, bei der Verklärung Jesu. Er war bei den Jüngern, die Jesus am Ölberg gefragt haben, nach der Zerstörung des Tempels und diese ganzen prophetischen Vorhersagen. Er war derjenige, der zusammen mit Petrus das letzte Abendmahl vorbereitet hat. Er ist beim Abendmahl auf der Brust von Jesus gelegen. Er stand unterm Kreuz. Jesus hat ihm seine Mutter anvertraut. Er war der erste Apostel am leeren Grab. Er ist dem Auferstandenen begegnet. Er war bei der Himmelfahrt dabei. Und hier haben wir seinen Augenzeugenbericht. Einer, der wirklich ganz, ganz nah dran war. Zusammen mit Matthäus war er einer von denen, die von Anfang an wirklich dabei waren. In Johannes 19 schreibt er zum Beispiel über die Kreuzigung. einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Wahrscheinlich konnte nur Johannes das schreiben, weil er direkt dabei gestanden ist. Und er schreibt dann, und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Genauso schreibt uns im ersten Johannesbrief, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, ist Jesus. Und das Leben ist offenbar worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir, dass dass unsere Freude vollkommen sei. Also, er war dran. Augenzeugenbericht. Das Johannes-Evangelium hat auch einen ganz besonderen Geschmack im Vergleich zu den anderen Evangelien. Die anderen Evangelien präsentieren uns Jesus, präsentieren uns Fakten, Geschichte, historische Fakten über Jesus. Johannes, könnten wir sagen, interpretiert uns Jesus selbst. Das ist mehr eine theologische Sichtweise. Deswegen ist manches auch schwieriger zu verstehen. Johannes ist interessant. Einerseits ist er sehr einfach und auf den Punkt. Kontraste, Licht und Finsternis, richtig und falsch, Leben und Tod. Er ist einer, der sehr klar spricht. Auf der anderen Seite ist es manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen, weil er theologischer spricht, sage ich mal, oder philosophischer vielleicht. Vielleicht ein bisschen mystisch sogar. Denkt an den Prolog. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. Oder wenn er über die Beziehung zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn schreibt, ich bin in dem Vater und der Vater ist in mir und ich in euch. Und okay. Die Schlange, die in der Wüste erhöht wurde. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens und ihr müsst mich essen. Er spricht über den Heiligen Geist, er spricht vielen Wortbildern. Johannes Evangelium ist ein Evangelium für Denker. Johannes spricht zwar einfach, aber ist auch gleichzeitig auch sehr tief. Er gibt viel Raum für Jesu Dienst in Jerusalem, ist um die Feste in Jerusalem herum aufgebaut. Streit mit den Theologen dort, also ganz anderes Setting. Die anderen Evangelien berichten sehr viel über Jesu Dienst in Galiläa, unter den einfacheren Leuten. Johannes schreibt sehr viel über seinen Dienst in Jerusalem und Streitgespräche mit den Theologen und sehr viel von dem, was Jesus gesagt hat. Es wurde auch später geschrieben. Es gibt zwei Theorien, entweder wurde es kurz vor 70 nach Christus geschrieben oder dann noch später zwischen 85 und 95 etwa nach Christus. Also Johannes schaut zurück, er interpretiert Ereignisse mehr, als er sie nur berichtet. Er schreibt auch in einem ganz anderen Umfeld. Er schreibt aus Ephesus. Zu der Zeit gab es so schon frühe gnostische Irrlehren. Das waren Lehren, wo Menschen die Gottheit von Jesu verleugnet haben. Oder auch die Menschheit von Jesus verleugnet haben. Jesus war irgendwie so ein Geistwesen, so ein Zwischendrin, zwischen Gott und dem Menschen. Und dieser Messias kam über diesen Menschen Jesus und vor der Kreuzigung hat er ihn wieder verlassen, so mystische Lehren. Und Johannes schreibt zu diesen Menschen im Kontext der Irrlehren und er korrigiert viel von dem. Und viel von seiner Sprache hat auch damit zu tun, wenn er an den Prolog denkt. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und es wurde Mensch. Das richtet sich ganz konkret gegen diese Irrlehre. Oder wenn er von Licht und Finsternis spricht, spricht er auch in der Sprache dieser Irrlehre, in der Sprache von diesen Philosophen auch. Schlagt mal kurz auf Johannes 20, Vers 31. Da sagt uns Johannes ganz klar seine Absicht. Oder lesen wir ab Vers 30. Auch viele andere Zeichen hat uns nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also ganz klare Absicht, er möchte Leute zum Glauben an Jesus führen. Und er zeigt in seinem Evangelium auch sehr klar auf, dass es zwei Reaktionen gibt auf die Person Jesu Christi, nämlich Glaube oder Unglaube. Johannes ist einer, der mit Kontrasten arbeitet. Entweder du glaubst oder du bist ungläubig. Fertig, da gibt es nichts dazwischen. Entweder Licht oder Finsternis, Tod oder Leben. Johannes schreibt auch viel über die Zeichen von Jesus, die zu der einen oder der anderen Reaktion geführt hat. Sein Evangelium ist nicht chronologisch aufgebaut, sondern er beschreibt 7 Wunder im Wesentlichen, die um 7 Ich-Bin-Aussagen von Jesus aufgebaut sind. Also er baut es systematisch auf, nicht chronologisch, um 7 Aussagen Ich-Bin. Und Leute, das ist die Hausaufgabe für nächste Woche. Was sind die 7 Ich-Bin-Aussagen von Jesus? Und was sind die 7 Wunder, die sie illustrieren? Wir werden Anfang von nächster Woche drüber sprechen. Nehmt euch eine Konkordanz, guckt mal nach. Lest mal durchs Johannesevangelium. Diese Bilder beruhen auch auf Bildern aus dem Alten Testament, die auch seine Gottheit betonen. Es ist interessant, dass von den 30 Wundern ungefähr, die wir in den anderen Evangelien lesen, nur eines auch in Johannes vorkommt, nämlich die Speisung der 5000. Und dann hat er 6 neue, die nur er berichtet. Für die ganz extremen Bibelforscher unter euch, wir finden auch 7 Zeugen im Johannes-Evangelium. Das ist die Sonderhausaufgabe. Da kriegt ihr 3 Sternchen, wenn ihr die rausfindet. Okay? Im Johannes-Evangelium haben wir keine Stammbäume, wie bei Matthäus und bei Lukas. Jesus beginnt in der Ewigkeit bei Johannes und er geht wieder in die Ewigkeit. Er präsentiert uns Jesus als Gott. Wie gesagt, sein Evangelium ist anders als die synoptischen Evangelien, das sind die anderen 3, Matthäus, Markus und Lukas. Lukas schreibt zum Beispiel, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. So hat es auch mir gut geschienen, da ich von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Also ein Bericht, genauer Bericht, eine chronologische Reihenfolge. Bei Johannes ist es anders. Johannes hat sein Evangelium später geschrieben. Er kannte wohl auch die anderen Evangelien. Und sein Ziel war nicht nochmal dasselbe zu berichten, aus seiner Erfahrung nochmal zu wiederholen, sondern er ergänzt es in weiten Bereichen. Circa 90% des Johannes-Evangeliums ist neues Material im Vergleich zu den anderen Evangelien. Und während die anderen Evangelien viel über Jesu Dienst in Galiläa berichten, konzentriert sich Johannes vor allem auf Jesu Dienst in Judäa. Andere Evangelien betonen das Königreich, das Reich Gottes. Jesus betont das ewige Leben. Im Gegensatz zu den anderen hat Johannes überhaupt kein Augenmerk auf Prophetie, aber doch sehr tiefgründig zeigt uns, dass Jesus die Erfüllung des Alten Testaments ist. Jesus ist der Weinstock, Bild für Israel. Jesus ist der Tempel, Jesus ist das Allerheiligste. Er ist das wahre Brot, er ist der Sohn, er ist die Schlange in der Wüste. Er ist das Passa. Also sehr tief. Was sehen wir nicht im Johannesevangelium? Vieles. Die Geburt Jesu wird nicht berichtet, nichts über die Kindheit Jesu, seine Taufe, die Versuchung in der Wüste. Wir finden keine Gleichnisse bei Johannes. Bergpredigt ist nicht drin, die Aussendung der Jünger ist nicht drin. Das Bekenntnis von Petrus, dass Jesus der Messias ist, die Verklärung Jesu, Jesu Ringen im Garten Gethsemane ist nicht drin, wir finden keine Dämonenaustreibungen, auch nicht dieses Gespräch am Ölberg über die Zerstörung des Tempels, die Einsetzung des Abendmahls fehlt bei Johannes, seine Himmelfahrt wird nicht berichtet, also sehr vieles, was fehlt. Aber dafür haben wir anderes, was nur bei Johannes ist. Details über Johannes den Täufer, die ersten Jünger, die Hochzeit in Kana, die ganzen Ich-Bin-Aussagen, die Wahrlich-Wahrlich-Aussagen von Jesus, ungefähr 25 Mal, wenn ich mich richtig erinnere, sagt Jesus Wahrlich-Wahrlich im Johannes-Evangelium, Auferweckung des Lazarus. Und dann, und deswegen lieben wir das Johannes-Evangelium auch so, finden wir sehr viele persönliche Begegnungen von Menschen mit Jesus. Zum Beispiel Nikodemus in Kapitel 3 oder die Frau am Jakobsbrunnen, der Blinde, Martha und Maria, die Ehebrecherin, ungläubige Thomas, Petrus und die Apostel in Johannes 21. Wir haben auch viele private Worte von Jesus an seine Jünger. Die ganzen Kapitel 13 bis Kapitel 17 sind an einem einzigen Abend, bevor Jesus verhaftet wurde, an diesem letzten Abend von seinen Jüngern. Kapitel 13 bis Kapitel 17. Und die letzte Woche von Jesus hat viel mehr Raum und viel mehr Details als in anderen Evangelien. Kapitel 12 bis Kapitel 19, also ein Riesenteil, Hälfte könnten wir sagen, ist der letzten Woche von Jesus gewidmet. Ganz kurz noch Unterteilung. Regina, ein bisschen Geduld, das schaffst du noch. 5 Minuten, 2 Minuten schaffe ich das. Für die, die Notizen machen, so einen groben Überblick. Kapitel 1, die Verse 1 bis 18 haben wir den Prolog. Da werden uns alle wichtigen Themen schon vorgestellt. Kapitel 1, Vers 19 bis Kapitel 12 sehen wir den öffentlichen Dienst von Jesus. Kapitel 13 bis Kapitel 17 sehen wir den persönlichen, den privaten Dienst an seinen Jüngern. Kapitel 18 bis Kapitel 21 sehen wir Jesu Dienst an uns allen. Sein Erlösungswerk, sein Tod, die Auferstehung, Menschen, die Jesus begegnen, dem Auferstandenen. Kapitel 20, die Verse 30 bis 31 haben wir gerade gelesen. Da wird uns der Zweck des Briefes gesagt. Und dann im Kapitel 21, die Verse 24 und 25 sind ein Schlusswort, der Epilog. Okay? Also Hausaufgabe, bis zum nächsten Mal die 7 Ich-Bin-Aussagen von Jesus und die 7 Wunder, die illustrieren. Und die 7 Zeugen für die ganz Eifrigen. Okay? Ich freue mich schon, bin begeistert, dass wir Johannes studieren dürfen. Lass uns noch beten zum Abschluss. Lieber Vater, wir danken dir, dass du dich uns offenbarst. Und wir sind so begeistert, Herr, dass du uns liebst und dass du ein Gott bist, der in unser Leben spricht und der mit uns persönlich was zu tun haben will. Und Vater, ich möchte beten, wenn wir dieses Evangelium studieren, wahrscheinlich das ganze Jahr und darüber hinaus, bitte ich, dass wir ganz neu beeindruckt sind von dir. Und dass wir, ja, wieder ganz, ganz persönlich, dass es wieder ganz persönlich wird. Dass unser Glaube einfach wird und dass wir uns ganz neu in dich verlieben, Herr. Das bitte ich für jeden Einzelnen von uns.